Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind heute beim Teil 4 der Predigtreihe über die 10 Gebote und wir lesen miteinander den Vers 7 aus 2. Mose 20. Der ist das eigentliche Wort für den heutigen Sonntag. 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt unter das Hauptthema gestellt, in diesem Namen ist das Heil. Denn um den Namen Gottes geht's an diesem Sonntag. In diesem Namen ist das Heil. Und ich habe schon angekündigt, ich werde auch noch die Verse 5, 6 vorher mit dazu nehmen diesmal und deshalb auch der Untertitel Segens- und Fluchlinien. Die haben natürlich einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Namen, in dem das Heil ist. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Wir sind inhaltlich immer noch ganz nah am ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter vor meinem Angesicht haben. Am letzten Sonntag haben wir gehört, wie dieses Grundthema anhand des Bilderverbots weitergeführt wird. Wir sollen keine Götterbilder und Gegenstände anbeten, sondern mit der aller Not zu Gott, unserem Herrn und Heiland kommen, war gewissermaßen die Quintessenz. Heute geht es darum, dass wir den heiligen Namen Gottes nicht missbrauchen, sondern recht gebrauchen. Dass wir nicht das Gott nennen, was nicht Gott ist. Denn in diesem Namen ist das Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Wir sollen deshalb den Namen des Heilands nicht dahin tragen, ganz wörtlich, zu Nichtigem tragen, hintragen, wo kein Heil ist. Wir sollen den Namen des Helfers in aller Not nicht zu dem aussprechen, was keine Hilfe bieten kann. Wir sollen den Namen des Allmächtigen nicht zu dem tragen, wo nichts ist, Nichtiges, nämlich toter Götze, totes Holz, totes Gold und Silber. Vielmehr sollen wir diesen Namen fürchten und lieben. Ich finde Luthers Erklärungen zu den 10 Geboten besonders hilfreich. Seine Erklärung zum ersten Gebot lautet, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Was fällt uns da auf? Ich weiß nicht, wie weit Sie auch die 10 Gebote und die Erklärungen von Luther im Kopf haben oder überhaupt Ihnen mehr oder weniger fremd sind. Ist ja keine lutherisch geprägte Gemeinde. In allen Konfirmandenjahrgängen haben meine Konfirmanden gestutzt und ich habe die Erklärungen auch im biblischen Unterricht in der freien Gemeinde verwendet, die Erklärungen. Was steht als erstes? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. An erster Stelle steht das Fürchten. Und so beginnt Luther alle Erklärungen auch zu den übrigen 9 Geboten mit der Einleitung, wir sollen Gott fürchten und lieben, das wir. Und dann kommt die Ausführung. Das ist immer die Überschrift und die Einleitung in jede Erklärung, wir sollen Gott fürchten und lieben. Und an erster Stelle steht das Fürchten. Warum? Weil die Furcht des Herrn aller Weisheit Anfang ist. Eine Tatsache, die in unseren Tagen auch in frommen Kreisen stark aus dem Blick verloren ist. Die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Psalm 111, Vers 10. Bei aller Nähe zu Gott und bei aller Freundschaft mit Gott, die wir haben dürfen, bewahrt uns dieses Wissen um die Furcht des Herrn davor, dass unsere Beziehung zum allmächtigen und heiligen Gott in eine oberflächliche Kumpanei abgleitet. Manches, was heute auch in Gottesdiensten frommer Gemeinden geschieht, würde sich von selbst verbieten, wenn die Gemeinde vor Augen hätte, dass sie vor dem Angesicht des heiligen Gottes zusammenkommt. Ihr wisst, dass ich selber sehr für lebendige, fröhliche und in der Gestalt zeitgemäße Gottesdienste bin. Wir müssen nicht verkniffen und säuberlich zusammengefaltet unter der Kanzel sitzen. Fröhlichkeit, Spontanität, Lebendigkeit sollten im Gottesdienst durchaus ihren Platz haben. Aber so, dass jeden Augenblick bewusst bleibt, über allem, was hier geschieht, steht der Name des lebendigen Gottes. Und deshalb muss alles, was hier geschieht, diesem Namen entsprechen und zu diesem heiligen Namen passen. Denn die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Sprüche 14, Vers 27. Wenn wir deshalb den Namen Jesu in irgendeiner Weise gebrauchen, dann soll dies in aller Ehrfurcht geschehen. Und wie wir diesen heiligen Namen in rechter Ehrfurcht gebrauchen, das führt Luther in seiner Erklärung so aus. Er sagt zuerst, was wir in diesem Namen nicht tun sollen. Dass wir bei diesem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen. Fluchen. Das ausdrückliche Fluchen dürfte heute selten vorkommen. Dass man absichtlich über dem anderen den Namen Gottes als Fluchwort ausspricht, um ihm damit Schaden zuzufügen und zu wünschen. Das dürfte speziell vielleicht in magischen und ähnlichen Kreisen noch der Fall sein. Verbreitet dagegen ist das gedankenlose Reden und auch das negative Schimpfen im Namen Gottes. Das können die Schwaben besonders gut, habe ich wieder mitgekriegt, seit ich wieder in Württemberg im Schwabenländli zurückgekehrt bin. Ich habe es meinen Konfirmanden immer so erklärt. Stellt euch vor, jedes Mal, wenn irgendeiner seinen Spruch nicht richtig kann, einer eine dumme Antwort gibt oder sonst irgendwas, schlage ich mich an den Kopf und sage, O Britta, O Britta, O Britta, und nehme irgendeinen Namen eines anwesenden Konfirmanden oder Konfirmandin. Das würde der Britta irgendwann mal tierisch auf den Zehntel gehen. Ja, wenn ihr Name permanent missbraucht wird für irgendwelche Dinge, mit denen sie überhaupt nichts zu tun hat. Und genauso geht's Gott auf den Keks, etwas salopp gesagt, wenn wir seinen heiligen Namen gedankenlos für irgendwelche Dinge gebrauchen, mit denen er nichts zu tun hat. Denn dieser heilige Name ist uns gegeben, dass wir ihn anrufen in der Not und nicht sinnlos hinplappern. Aber kommen wir hier gleich auch zum Positiven. Das Gegenteil vom Fluchen ist ja das Segnen. Und dazu ist uns der Name Gottes gegeben, dass wir ihn segnend auf andere legen. Das ist schließlich nichts anderes als Segen. Wir sehen es, 4. Mose 6, wo Gott den sogenannten aaronitischen Segen anordnet, aaronitisch deshalb, weil der Aaron und seine Söhne beauftragt werden, so im Namen Gottes das Volk zu segnen. Und da heißt es dann wörtlich, so sollen sie, nämlich Aaron und seine Söhne, meinen Namen auf die Söhne Israels legen und ich werde sie segnen. Das sind die Worte, mit denen ich euch üblicherweise am Ende des Gottesdienstes segnend in die neue Woche entlasse, der aaronitische Segen. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen. Im Segen wird der heilvolle Name Gottes auf den anderen gelegt, denn in diesem Namen ist Heil. Segnen heißt also, über jemanden den Namen Gottes zum Guten, zum Segen und zum Heil aussprechen. Und damit ist der andere machtvoll vor das Angesicht Gottes und unter den Heilsstrom dieses Namens gestellt. Da liegt Macht drin im Segnen. Das nächste ist das Schwören. Bei Luther und Calvin nimmt das Schwören einen Großteil ihrer Ausführungen zu diesem Gebot ein. Bei uns kommt der Schwur, der Eid in reiner Form, außer bei Gericht, nur noch selten vor. Ich will es deshalb auch bei der kurzen Bemerkung Jesu lassen, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Wir sollen so wahrhaftig sein, dass wir Wahrhaftigkeitsbeteuerungen gar nicht nötig haben. Ansonsten waren die Reformatoren der Meinung, dass das Schwören nicht generell verboten sei, insbesondere, sondern das Leichtfertige unter Meineid im Namen Gottes. Aber dabei will ich zu diesem Wort schon lassen. Zaubern, da geht es um die weise Magie. Die ist noch schlimmer, keineswegs harmlos, noch schlimmer als die schwarze Magie im Namen Satans, weil sie ganz genauso Zauberei ist, aber dazu den heiligen Namen Gottes missbraucht. Und schließlich das Lügen und Trügen. Das greift sehr weit, liebe Geschwister. Das betrifft alles, wo unser Leben nicht zum Namen Gottes passt. Denn da missbrauchen wir ja den Namen. Es ist schlimm genug, wenn in der Welt Unrecht, Lieblosigkeit und solche Dinge herrschen. Die Gemeinde aber trägt den Namen Jesu. Und über allem, was in der Gemeinde geschieht, steht der Name Jesu. Und alles, was in einer Gemeinde geschieht und zum Namen Jesu nicht passt, ist ein lügnerischer Missbrauch dieses Namens. Ich befürchte, es kommen in Deutschland seit langem so wenig Menschen zum Glauben, weil so viele den Namen Jesu tragen und so wenige diesem Namen entsprechend leben. Und die Welt von diesem Widerspruch abgestoßen ist und kalt wird dem Wort Gottes gegenüber und dem Namen Jesu. Im Weiteren führt Luther aus, wie wir diesen heiligen Namen recht gebrauchen, dass wir ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das war schon Hauptthema beim ersten Gebot, dass Gott uns seinen Namen gibt, damit wir in Beziehung zu ihm treten, damit wir mit unseren Nöten zu ihm kommen können. Wir erinnern uns nochmal an die Frage, was ist ein Gott? Und die Antwort, ein Gott ist der, den wir in unseren Nöten anrufen. Weil ich dazu in der entsprechenden Predigt schon viel gesagt habe, gehen wir heute gleich weiter zum nächsten Punkt. Weil uns dieser Name zum Heil gegeben ist, deshalb sollen wir uns von ihm nicht abwenden. Wir sollen diesen Namen zum Heil suchen und zum Heil in unser Mund führen. Denn, nun kommt Vers 7b, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Und ich nehme jetzt noch die Verse 5b und 6 dazu, wie ich letzten Sonntag angekündigt hatte. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, die mich lieben und meine Gebote halten. Es gibt schwierige Abschnitte in der Bibel und diese Worte gehören gewiss mit dazu. Ich denke, trotzdem lassen sie sich einigermaßen befriedigend aufhellen und erklären. Wir sehen unzweifelhaft, dass es in der Bibel Fluch- und Segenslinien gibt. Deshalb habe ich dieses Fluch- und Segenslinien auch als Untertitel der heutigen Predigt gewählt. Und wir können den Gedanken auch nicht, wie es in der Auslegung teils geschieht, nur auf die unausweichlichen, gewissermaßen automatischen, negativen Folgen von Sünde begrenzen. Sünde hat eine unmittelbare, sachliche, negative Folge. Wenn der Alkoholiker viel säuft, macht er sich die Leber kaputt. Da braucht es nichts Besonderes mehr. Das liegt in der Natur dieses Missbrauchs. Und außerdem verbraucht er sein Geld und seine Nachkommen haben nichts mehr, weil er es versoffen hat. Das sind gewissermaßen die ganz normalen Folgen von Sünde. Da braucht es kein spezielles Eingreifen von irgendjemandem mehr. Das liegt in der Natur der Sache. Wir können es aber darauf nicht begrenzen, denn Gott sagt, ich suche Heim. Ich suche Heim. Da ist Gott schon nochmal direkter am Werk oder wir sehen ihn eigentlich wohl nicht am Werk. Das ist das Problem. Ich weise immer wieder darauf hin, der Fluch liegt ja nicht hauptsächlich darin, dass Gott strafend einem was antut, sondern der Fluch liegt darin, dass Gott seine Hand zurücknimmt und nichts mehr tut. Und dann ist das Leben des Menschen dem Verderben preisgegeben. Und das, so haben wir es uns auch hier zu denken. Wenn Gott seine Gnade zurücknimmt über einen Menschen, über einem Haus, dann betrifft das auch die Kinder und die Enkelkinder. Eine solche Fluchlinie fängt ja schon bei Adam an. Und in gewisser Weise stehen wir alle seit Adam unter dieser Fluchlinie. Die Kinder Adams wurden außerhalb des Garten Eden geboren, obwohl keines von ihnen vor seiner Geburt schon gesündigt hatte und irgendwas selber dafür konnte. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Keiner von uns konnte bei seiner Geburt was dafür, dass er nicht im Garten Eden geboren wird. Wir haben vorher nichts Böses getan. Aber seit Adams Fall liegt der Fluch der Erbsünde auf jedem menschlichen Leben. Diese Fluchlinie ist in Jesus zwar geistlich überwunden, deshalb sind wir dem geistlichen Tod in Jesus entnommen, aber leiblich wird dieser Fluch erst in der Ewigkeit überwunden. Deshalb muss jeder von uns, wenn er nicht entrückt wird oder der Herr vorher wiederkommt, durch den leiblichen Tod, durchs leibliche Sterben hindurch. Spätere Beispiele solcher Fluchlinien sehen wir zum Beispiel dann an den Königen des Nordreichs. Der erste König des Nordreichs, Jerobeam der Erste, ließ in Dan und in Bethel zwei Stierbilder aufstellen, Götterbilder, und gründete damit eine Fluchlinie. Und dann sehen wir, wie die ganzen Könige des Nordreichs fast ohne Ausnahme sich an Gottlosigkeit und Sündhaftigkeit und Frevel übertroffen haben, mit dem furchtbaren Ende, dass am Schluss alle 10 Nordstämme von den Assyrern verschleppt und letztlich ausgelöscht wurden. Also eine ganz deutliche Fluchlinie, die schließlich die ganzen 10 Nordstämme Israel ins Verderben gerissen hat. Und das Wissen um solche Folgen von Sünde für die nächste Generation durchzieht die Bibel. 4. Mose 14 heißt es, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Und ebenso Jeremia 32, der du Gnade übst an Tausenden, und die Schuld der Väter vergilzt in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Und auch im Judentum im Neuen Testament sehen wir das. Da sagen die Juden im Blick auf Jesus, weil sie ihn verwerfen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie wissen, wenn sie Jesus verwerfen, obwohl er der Messias sein sollte, dann hat das Auswirkungen nicht nur für sie, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Jetzt kommt dagegen nicht ganz unberechtigter Einwand. Gott sagt aber doch, dass die Söhne nicht für die Sünden der Väter zur Rechenschaft gezogen werden. Hesekiel zum Beispiel. Und in der Tat ist im Hesekiel 18 ein ganzes Kapitel allein diesem Thema gewidmet. Da weist Gott zunächst den Vorwurf Israels gegen ihn zurück. Da ist nämlich der Spruch üblich, die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf. Hesekiel 18, Vers 2. Das heißt, in Israel wirft man Gott vor, du strafst die Kinder für die Sünden der Väter, obwohl wir Kinder doch gar nichts dafür können. Wir sind doch ganz in Ordnung, wir haben das alles gar nicht verdient. Und dem hält Gott entgegen, nein, sondern die Seele, die sündigt, die soll sterben. In Klammer gesagt, keine andere, nur die. Vers 4 und Vers 18 in diesem Kapitel, siehe, er soll sterben um seiner Schuld willen, also nicht um der Schuld eines anderen willen. Und Vers 20 ganz ausdrücklich, ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters tragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohns tragen, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein, also jedem das, wie er es verdient. Und wie er lebt. Jeder trägt die Konsequenzen und die Strafen seiner eigenen Sünde. Ist das jetzt aber nicht ein Widerspruch zu dem, was wir in 2. Mose 20 gehört und gelesen haben? Nein, Calvin sagt dazu sehr zutreffend, dass des Herrn gerechter Fluch nicht nur auf dem Haupt des Übeltäters selber, sondern auch auf seiner ganzen Familie ruht. Wie nämlich? Wo der Fluch waltet, ist da etwas anderes zu erwarten, als dass der Vater, nämlich der sündige Vater, vom Geist Gottes verlassen ein frevelhaftes Leben führt und dass der Sohn wegen der Bosheit seines Vaters gleichermaßen vom Herrn verlassen den gleichen verderblichen Weg einschlägt und der Enkel und Urenkel, verworfener Same, verworfener Leute, nun auch nach ihnen ins Unheil stürzt, aber jeder die Strafe für seine eigene Sünde trägt. Ich führe diesen Gedanken gleich noch näher aus. Natürlich spielt an dieser Frage auch die Erwählung mit hinein. Weil Gott seine segnende und bewahrende Hand von einer Familie oder von einem Volk zurücknimmt, bleiben nun in der Folge dessen auch die Angehörigen fern von Gott in der Sünde und kommen darin um. Bevor wir diesen Gedanken noch weiterführen, nehmen wir auch die Segenslinien mit in die Betrachtung hinein. Das ist das Gegenstück. Ich fange bei Noah an. Noah war bekanntermaßen, ich denke, das wissen wir alle, nicht allein in der Arche. Mit ihm waren seine Frau, seine drei Söhne und die drei Schwiegertöchter. Was aber sagt uns die Bibel über den Glauben von Noahs Frau, von seinen Söhnen und seinen Schwiegertöchtern? Hochinteressante und hochbedeutsame Frage, liebe Geschwister. Weiß es jemand und wagt es auszusprechen? Was sagt uns die Bibel über den Glauben von Noahs Frau, seiner Söhne und seiner Schwiegertöchter? Frank schüttelt den Kopf, genau das sagt sie. Nichts. Nichts, sagt sie. Was sagt das aus? Noahs Frau, seine Söhne und seine Schwiegertöchter dürfen nicht in die Arche, weil sie selber an den Herrn glauben. Das steht nicht da. Sie dürfen in die Arche, weil sie zu Noah gehören, weil sie Noahs Haus sind. Und weil der Segen, den Gott dem Noah zuspricht, Auswirkung hat auf seine Familie. Liebe Geschwister, das ist etwas ganz ungeheuer Großes, das wir in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug auch für unsere Familien einschätzen dürfen. Weil Noah zu Gott gehört, deshalb ruht der Segen Gottes auf seinem Haus. Eine weitere bedeutende Segenslinie des Alten Testaments ist das Haus David. Diese Segenslinie setzt sich über die Könige des Südreichs durch und gipfelt schließlich im Messias. Und nicht umsonst, liebe Geschwister, ist hier ständig die Rede vom Haus Davids, denn das Haus ist ein ganz wichtiger Hinweis. Gott denkt nicht so individuell wie wir. Wir denken scheibchenweise, so wie nachher, wenn der Leberkäse beim Mittag auf den Tisch kommt, vom Leib runtergeschnitten, lauter Scheibchen für sich, so denken wir auch. Wir sehen die Gemeinde Jesu scheibchenweise, jeden Einzelnen für sich vor Gott. Das ist nicht falsch, aber das ist nicht alles. Gott sieht das alles auch im Ganzen. Das sehen wir im Haus. Die Bibel gibt uns dafür unzählige Beispiele zum Heil und zur Strafe. Zur Strafe 1. Mose 12. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen der Frau Abrahams. Was konnte das Haus des Pharao dafür? Nichts. Aber sie gehören mit dazu. Und sie haben die Folgen mit zu tragen. Denken wir an die 10. Plage über Ägypten, wo der Würgengel Gottes alle Erstgeburt in Ägypten schlägt. Was konnten die Erstgeborenen Ägyptens für die Verstockung des Pharao? Viele waren noch Säuglinge, die konnten gar nichts dafür. Aber die Sünde und Verstockung des Pharao betrifft sein ganzes Haus und weil er der Herrscher ist über ein ganzes Land, auch gegebenenfalls sein ganzes Land und Volk. Sehr drastisch sehen wir das im Alten Testament an Achan. Achan hatte bei der Eroberung Jerichos gegen Gottes ausdrücklichen Befehl Beutegut an sich genommen. Und nun wird er mitsamt seiner ganzen Familie vor das Lager hinausgebracht, bildlich aus dem Volk Gottes hinaus verstoßen, umgebracht mit seiner ganzen Familie und mit seiner ganzen Familie verbrannt, dass nichts als ein Häufchen Asche von ihnen übrig bleibt. Die Folgen seiner Sünde haben sein ganzes Haus betroffen. Das gilt auch zum Heil. Uns allen bekannt ist Josua, der das Volk Israel vor die Wahl stellt, jetzt wenn er ins Land kommt, ins Verheißene. Wem wollt ihr dienen, den Göttern oder dem Herrn? Und sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Mein Haus, denn die gehören zu mir und die gehen hinter mir den gleichen Weg. Das ist meine Verantwortung. Wir sehen es im Neuen Testament. Der Kerkermeister von Philippi fällt Paulus und Silas zu Füßen und fragt, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und die beiden sagen ihm was? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Ja, aber nicht nur. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Warum sein Haus? Mit ihm. Nur auf diesem Hintergrund können wir auch die Haustaufen im Neuen Testament verstehen. Das alles hängt miteinander zusammen. Wenn es diesen Zusammenhang von Haus und Segenslinie vor Gott nicht gäbe, liebe Geschwister, was wäre dann mit unseren Kindern? Wären sie gerettet, weil sie Kinder sind? Mitnichten. Das ist zwar ein verbreitetes Argument. In vielen Gemeinden bestimmter Prägung wird gesagt, Kinder sind um ihres Kindseins willen, weil sie als Kinder unschuldig sind, gerettet. Und als Argument wird die Kindersegnung benannt, dass Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn solcher ist das Reich Gottes. Er hat am letzten Sonntag gesagt, Theologie treiben heißt lesen, was da steht. Was steht nicht da? Diesem. Es steht nicht da, diesem gehört das Reich Gottes. Es steht da, solchem. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Denn nicht diesen Kindern an sich gehört das Reich Gottes, sondern solchen, die von der Kindesart sind, geistlich, die mit kindlichem Vertrauen zu Gott, dem Vater, kommen. Denen gehört das Reich Gottes. Und das Gegenteil sagt die Bibel sehr deutlich, dass das Kind seit Adam vom Moment seiner Empfängnis an unter der Macht der Sünde und des Todes steht, wie jeder Erwachsene, auch Psalm 51, Vers 7, als eines von vielen, vielen Beispielen. Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Schon das Embryo steht vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an unter der Macht der Sünde. Es ist keineswegs unschuldig und als Kind, Kind Gottes. Nein, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Und Paulus stellt in Epheser 2 fest, dass der Mensch seiner natürlichen Beschaffenheit nach von Geburt an ein Kind des Zornes ist, unter dem Zorn Gottes steht, um seiner Sünde willen, weil alle unter der Erbsünde stehen. Aber was ist nun mit unseren Kindern? Nehmen wir es ganz praktisch, der kleine Jakob etwa, vom Stefan und der Deborah. Oder etwa das Kind, das Soraya unter ihrem Herzen trägt. Sollten das nun kleine Satansbraten sein? Entschuldigt, wenn ich das so brutal sage, liebe Geschwister. Aber so brutal ist ja nun die Alternative. Es gibt zwei Reiche. Und entweder gehören unsere Kinder ins Reich des Lichts, ins Reich des Herrn Jesus, oder sie gehören ins Reich der Finsternis, ins Reich Satans. Es gibt genau diese beiden Alternativen. Wir sind ja beim Thema Segenslinien. Und liebe Geschwister, geht uns jetzt auf die Bedeutung von einer Segenslinie. Unsere Kinder gehören zum Herrn, weil sie zu unserem Haus gehören. Weil sie durch unseren Glauben in der Segenslinie Gottes stehen. Der kleine Jakob gehört zum Herrn, weil der Stefan und die Deborah zum Herrn gehören und weil ihr Haus sein Haus ist. Und das Kind, das Soraya unter ihrem Herzen trägt, das gehört zum Herrn, weil Timo und Soraya zum Herrn gehören und weil ihr Haus sein Haus ist. Wir haben bewusst als Schriftlesung das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört. Jetzt habe ich den armen Kerl angesprochen und aufgeweckt. Der hat es persönlich genommen. Das mit dem Satansbraten war doch zu starker Tobak für den Armen. Gleichnis vom verlorenen Sohn. In diesem Gleichnis, liebe Geschwister, steckt wieder eine geistliche Tatsache, über die wir allzu leicht hinweglesen. Wir nennen es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn ist Sohn von Anfang an. Der beginnt dieses Gleichnis als Sohn. Der wurde als Sohn geboren. Der hat sein Leben als Sohn begonnen, als der Sohn des Vaters, als der Sohn Gottes. Natürlich, Adressat dieses Gleichnisses ist zunächst Israel. Und da gilt es fürs Volk Gottes. Nicht jeder auf dieser Welt beginnt sein Leben als Angehöriger des Volkes Gottes, aber der, der ins Volk Gottes hineingeboren wird. Und jeder, der ins Volk Israel hineingeboren wurde, begann sein Leben als Bürger des Reiches Gottes. Genauso sagt die Bibel. Da sträubt sich vieles in uns, liebe Geschwister, wieder, weil wir so individualistisch, so scheibchenweise, wie beim Leberkäse denken. Wir neigen dazu, zu sagen, das Reich Gottes gehört nur dem, der selber zum bewussten Glauben gekommen ist. Und das stimmt. Das stimmt aber nicht nur. Solange ein Mensch zu klein ist, um eigenen Glauben zu haben, lebt er geistlich in dem Reich, in das er hineingeboren wird. Wir sehen das am Beispiel der Juden. Neues Testament. Wird ganz klar gesagt, nicht im Alten, Neues. Einerseits sagt Jesus zu den Juden, euer Vater ist wer? Wisst ihr, der Teufel. Euer Vater ist der Teufel. Weil sie durch bewussten eigenen Unglauben aus dem Reich des Vaters ausgetreten sind, verlorene Söhne, weggelaufen. Aber von Geburt an sind sie und ihre Kinder was? Sagt Jesus auch. Söhne des Reichs. Und das ist die Dramatik, die Jesus in Matthäus 8, Vers 12 auf den Punkt bringt. Ich sage euch, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen. Da greift Jesus auf die große Segenslinie der Berufung Israels zurück. Mit Abraham fing es an, die Berufung des Volkes Gottes, Isaak und Jakob, das ist die Segenslinie. Und in dieser Segenslinie sitzen nun viele Fremde von Osten und von Westen mit Abraham am Tisch im Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reichs werden hinausgeworfen, werden in die äußere Finsternis. Liebe Geschwister, merken wir die Dramatik, die da drin steckt. Aber die Söhne des Reichs, die in diese Segenslinie Abrahams hineingeboren wurden, die vom Moment ihrer Empfängnis und ihrer Geburt an berufen waren, Söhne des Reichs zu sein, die sind draußen, außerhalb der Segenslinie. Wir müssen aber ernst nehmen, liebe Geschwister, die Juden sind von Geburt an Söhne des Reichs. Sie wurden ins Volk Gottes hineingeboren als Erben der Verheißung. Die kommen als Erben der Verheißung auf die Welt. Die müssen es sich nicht verdienen. Sie werden als solche geboren. Aber sie haben ihre Erbschaft nicht im Glauben angenommen. Sie haben sich vielmehr von dem, in dessen Name das Heil ist, abgewandt. Und so haben sie ihre Erbschaft verloren. Und so sind aus Söhnen des Reichs Söhne Satans geworden. Das gilt genauso für die neutestamentliche Gemeinde. 1. Korinther 7, Vers 14 schreibt Paulus, so sind die Kinder geheiligt durch den Glauben des Mannes oder der Frau. Nur als Klammerbemerkung für die, welche die Taufe von Kindern, gläubiger Eltern für richtig halten, ist dieser Gedanke der entscheidende. Das ist der ausschlaggebende Punkt, weshalb jemand auf die Meinung kommen kann, dass auch Kinder gläubiger Eltern schon getauft werden könnten. Ich will dieses Thema hier nicht weiter vertiefen, nur eine Klammerbemerkung. Aber was unabhängig davon gilt, liebe Geschwister, die Freude und auch der Ernst, was für ein Erbe dürfen Kinder antreten, die gläubige Eltern haben? Was für ein Schatz ist das, in einem gläubigen Elternhaus groß zu werden? Mancher träumt ja, wenn nur meine Eltern richtig reich wären, so richtig die Kohle hätten und von klein auf leben in Luxus pur, so wie die Promis da im Fernsehen und so weiter, alle Wünsche erfüllt bekommen und pünktlich zum 18. steht der Ferrari vor der Tür. Das wäre doch was. Aber liebe Geschwister, viel größer ist es, gläubige Eltern zu haben, im geistlichen Reichtum und Segen aufzuwachsen und groß zu werden. Viel größer ist es, von Kindheit an auf dem Weg des Segens Gottes zu sein. Gewiss ist es unverzichtbar, dass die Kinder dann eines Tages selbst im Glauben annehmen, was ihnen von Geburt an in die Wiege gelegt war. Absolut. Das müssen sie irgendwann selber auch annehmen. Aber auch da haben sie einen gewaltigen Vorsprung vor den Kindern der Welt und der Ungläubigen. denke, jede Untersuchung wird mühelos bestätigen, und wir brauchen nur an unseren eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis zu denken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind gläubiger Eltern selbst zum Glauben kommt, viel größer ist, als dass ein Kind ungläubiger Eltern zum Glauben kommt. Wenn Eltern da sind, die ihren Glauben einladend leben, die ihren Kindern von klein auf die Liebe Gottes nahebringen, die sie in rechter Gottesfurcht erziehen. Und vor allem, weil da Eltern und Großeltern sind, die für ihre Kinder und Enkel beten. Was für ein Segen für Kinder und Enkel und was für eine Verantwortung für Eltern und Großeltern. Liebe Geschwister, soweit wir Eltern sind und da noch aktiv verantwortlich, an uns liegt es, ob unsere Kinder und Enkel in einer Linie des Fluchs oder des Segens stehen. Und dabei sagt Gott, die Segenslinie wiegt unvergleichlich viel schwerer als die Linie des Fluchs. Die Sünden der Väter wird er heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Aber seine Gnade an den Kindern der Gläubigen reicht in Tausende von Generationen. Beides aber, die Fluch- und die Segenslinien, sind keine Automatismen. Und damit schließt sich zum Schluss der langen Predigt auch der Gedankenkreis von 2. Mose 20 und Hesekiel 18. Sowohl Fluch als auch Segenslinien können verlassen werden. Das ist die Gefahr, das ist Trost und Hoffnung zugleich. Hesekiel 18, 21 sagt Gott, wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, soll er nicht sterben, auch wenn er es durch seine früheren Taten verdient hätte. Alle seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Was für ein neutestamentlicher Text mitten im Alten Testament, nicht wahr? Alle Vergehen sollen ihm nicht angerechnet werden. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder umkehrt und lebt. Ausdrücklich dann noch Vers 23 gesagt. Man kann aus einer Segenslinie herausfallen, wenn man sich von dem abwendet, in dessen Name allein das Heil ist. Man kann aber auch wieder zurückkehren in die Linie des Segens, wie der verlorene Sohn. Wenn wir uns diesen verlorenen Sohn anschauen, liebe Geschwister, der hätte ja dort am Schweinetrog sitzen bleiben können. Und er hätte mindestens drei schlechte Gründe dafür gehabt. Erstens, weil er den Schweinetrog für ein Drei-Sterne-Restaurant hält. Der hätte der Meinung sein können, weil es so munter um ihn herum von Fleisch wimmelt, er sitzt im Steakhouse. Wir denken an die Gemeinde in Laodicea, letztens in den Bibelgesprächskreisen. Die sagte, ich bin reich, habe alles, brauche nichts. Die saß am Schweinetrog und hielt das für Steakhouse. Wenn noch nicht die Augen aufgegangen sind für das, was ihm fehlt, der bricht nicht auf zum Haus des Vaters. Zweitens, er könnte sitzen bleiben, weil er zwar seine Situation erkennt. Er sieht messerscharf, was ihm fehlt. Die ganze Dramatik seiner Verlorenheit steht ihm vor Augen. Aber er ist zu stolz, seinen falschen Weg zuzugeben und umzukehren. Ich befürchte, liebe Geschwister, die Hölle wird eines Tages zu einem Großteil zum Brechen voll sein mit Leuten, die ihre falschen Wege erkannt haben, aber schlicht zu stolz waren, Buße zu tun und umzukehren. Und schließlich könnte er sitzen bleiben, weil er der Liebe des Vaters nicht vertraut. Er würde gern umkehren. Es zieht ihn mit aller Kraft nach Hause, aber er sagt sich, nein, mein Vater nimmt mich gewiss nicht mehr an. Ich habe mich viel zu schäbig benommen. Mein ganzes Erbteil habe ich ratzebutz verbrasst. Ich habe ein liederliches Leben geführt und habe seinen Namen auf alle erdenkliche Weise in den Schmutz getreten. Wenn ich nur einen Fuß auf seinen Hof setze, wird er mich davonjagen lassen wie einen räudigen Hund. Nein, das brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Liebe Geschwister, ich befürchte, auch in dieser Gedankenfalle bleiben viele stecken. Sie würden gerne mit dem Herrn leben. Aber sie meinen, sie müssten sich erst von dieser und jener Sünde trennen. Sie müssten ihr Leben erst aus eigener Kraft besser machen und in den Griff bekommen, damit sie Gott unter die Augen treten können, dass sie nicht ganz so verlottert und heruntergekommen vor dem Vater stehen müssen. Aber wie viel besser war der Sohn, als er vor dem Vater stand, im Unterschied, als er am Schweinetrog saß? Hatte er auf dem Weg nach Hause gebadet, sich den Schweinemist abgewaschen? Hatte er unterwegs gejobbt und noch ein bisschen Geld verdient, damit er nicht mit ganz leeren Händen beim Vater ankommt? Nichts von alledem. Genauso wie er am Schweinetrog saß, genauso nahm ihn der Vater in die Arme. Warum wurde er trotzdem aufgenommen? Weil ihm die Liebe des Vaters gehört. Und liebe Geschwister und liebe Gäste, auch heute ist niemand hier, dem die Liebe des Vaters nicht gehört. Alle sind in Jesus geliebt. Für alle ist in diesem Namen Heil. Dass wir deshalb doch alle diesen Namen anrufen und leben haben. Dass wir entweder in eine alte Segenslinie zurückkehren oder durch Gottes Gnade auch eine ganz neue Segenslinie durch unsere Umkehr gegründet wird. Amen.